Ja, Reinhard hat ja schon gesagt, heute geht unsere Predigtreihe weiter mit dem Titel Glücklicher Leben, wo es um die Bergpredigt geht. Und der Abschnitt, um den es heute geht, ist in der Lutherbibel überschrieben mit Vom Töten. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht seltsam, dass ein Text mit vom Töten überschrieben ist, wenn er in eine Predigtreihe gehört, die glücklicher Leben heißt. Aber wenn man jetzt einfach mal unterstellt, dass Jesus vom Töten sagt, dass man es sein lassen soll, dann ergibt das schon wieder Sinn, ne? Weil ein Leben ist ohne Töten sehr viel glücklicher als mit Töten, denke ich. Ich denke, ohne zu viel zu verraten, kann ich schon sagen, Jesus sagt vom Töten, dass man es sein lassen soll. Aber wenn das alles wäre, dann wäre ich jetzt eigentlich auch schon fertig. Reinhard hatte mich auch gebeten, es kurz und knackig zu halten. Jesus hat mehr gesagt, als nur, dass man es sein lassen soll. Deswegen ist die Predigt dann doch ein bisschen länger geworden. 4 Seiten, also das macht ungefähr 4 Stunden. Schreibenszeit plus das, was ich vorher drüber nachgedacht habe. Ich hoffe, ich bin damit schneller durch. Aber jetzt erstmal der Predigttext aus Matthäus 5. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Einige dich mit deinem Gläubiger rechtzeitig, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, damit er dich ins Gefängnis steckt. Ich versichere dir, dort kommst du erst wieder raus, wenn du deine Schuld bis auf den letzten Pfennig bezahlt hast. Wenn man das erstmal so hört, finde ich, ist das eine ganz schöne Ansage. Also schon der zweite Satz, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht, der hat es ganz schön in sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute, dass es euch ähnlich geht wie mir. Mir passiert das nämlich schon mal, dass ich wütend werde. Oft werde ich einfach auf mich selbst wütend, wenn mir irgendein Missgeschick passiert. Aber es gibt auch viele Situationen, wo ich auf andere wütend werde. Auf einen Arbeitskollegen, der irgendwas Blödes gemacht hat, nicht aus Versehen. Damit komme ich ganz gut klar. Aber wenn jemand sich ganz bewusst an irgendeine Absprache nicht gehalten hat und irgendwie gegen mich arbeitet oder so, dann merke ich schon mal, wie in mir die Wut aufsteigt. Oder ich weiß, das ist ganz schlecht, aber ich kann nichts dagegen tun im Straßenverkehr. Wenn sich da jemand irgendwie rücksichtslos verhält oder im Stau irgendwie unerlaubt sich irgendwie durchmogelt, überholt oder irgendwas macht, dann werde ich auch richtig sauer. Und ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, dass die Wut so in einem hochkocht und im ersten Moment ist man dem, glaube ich, einfach hilflos ausgeliefert. Das kommt einfach so in einem hoch. Es gibt so Situationen, wo ich im Nachhinein denke, das ist eigentlich so bescheuert, wo ich aber richtig, richtig wütend werde. Zum Beispiel, wenn mir im Haushalt irgendwas schief geht, wenn ich irgendwie eine Dose aufmache und irgendwie stelle ich mich blöd an und dann spritzt da was raus und mir auf den Pullover oder die Hose. Und je nachdem, wie die Situation gerade ist oder meine Grundstimmung, kann es dann passieren, dass ich dann wirklich richtig wütend werde. Und wenn dann noch meine Frau kommt und fragt, ob sie mir irgendwie helfen soll, ob sie da was wegwischen soll oder so, dann bin ich im ersten Moment in meiner Wut so gefangen, dass ich sie am liebsten einfach anschreien würde und sagen würde, lass mich in Ruhe, was ich zum Glück nicht mache. Aber die Hilfe ablehnen tue ich trotzdem meistens. Und hinterher denke ich dann irgendwann, das ist doch eigentlich total blöd. Das war doch eigentlich total nett. Und ich kann auch nicht genau sagen, warum ich dann wirklich so wütend bin, dass mich das dann noch mehr auf die Palme bringt. Ich kenne jemanden, der mit seiner Wut noch schlechter umgehen kann als ich, nämlich mein Sohn Mats. Der ist jetzt 3 und man muss ihn zugute halten, es ist schon besser geworden. Aber wenn er so einen richtig schlimmen Wutanfall hat, dann kommt man wirklich überhaupt nicht an ihn ran. Und so eine Situation dann auszuhalten, das ist für uns wirklich hart und schwer. Aber man sieht auch, dass es für ihn genauso hart und schwer und schlimm ist. Er fängt dann an zu weinen und dann will er auf den Arm. Aber wenn man ihn dann hochnimmt, fängt er gleich wieder an, um sich zu hauen und zu treten. Und dann will er wieder runter. Und man kann es ihm in so einer Situation nicht recht machen. Und man kommt einfach nicht an ihn ran, weil er komplett von seiner Wut gefangen ist. Und wenn wir jetzt diesen Satz hören, schon allein, wenn du auf jemanden zornig bist, gehörst du vor Gericht und wenn man vor Gericht gehört, dann in der Regel, damit man verurteilt und bestraft wird, dann merke ich für mich auf jeden Fall sofort, das sieht dann nicht gut für mich aus, wenn Jesus das wirklich so gemeint hat. Ich weiß nicht, wer sich noch an den ersten Teil der Predigtreihe erinnert. Da sprach Reinhard von 2 Schlüsseln zur Bergpredigt. Und er sagte, das ist so entscheidend, das muss man sich aufschreiben oder hinter die Ohren schreiben. Wer weiß die Schlüssel noch? Ich weiß sie noch, weil ich die Predigt in der Vorbereitung nochmal gehört habe. Der erste Schlüssel zur Bergpredigt ist der Berg und der zweite die Predigt. Nein, der erste Schlüssel zur Bergpredigt ist der Bergprediger, nämlich Jesus. Also wenn man die Bergpredigt liest und verstehen möchte, ist es ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, wer das gesagt hat. Und der zweite Schlüssel zur Bergpredigt ist die Einleitung, die, wie Reinhard gesagt hat, die Ouvertüre der Bergpredigt, wo Jesus nämlich erstmal ganz viele Seligpreisungen ausspricht, wo er den Leuten, die ihm da zugehört haben, sagt, ihr seid selig und nicht ihr seid selig, wenn ihr das und das macht, sondern ihr seid selig, wenn ihr krank seid, wenn ihr verfolgt werdet, wenn es bei euch gerade nicht so gut läuft. Gott will euch selig machen oder man kann auch sagen, Gott will euch glücklich machen. Und wenn man jetzt nochmal mit diesen Schlüsseln sich diesen Text anguckt, also dieser Satz, der so klingt nach Verurteilen und Bestrafen, wenn man dann mal guckt, ist Jesus bekannt dafür, dass er die Leute verurteilt und bestraft hat? Und ich habe da jetzt nicht ewig rumrecherchiert, sondern nur ganz, ganz doll nachgedacht und mir ist keine Geschichte eingefallen, wo Jesus jemanden verurteilt. Mir sind ganz viele Geschichten eingefallen, wo Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Was ich aber von Jesus weiß, was er Leuten sagt, ist, dass er ihnen wirklich ganz direkt, offen und ehrlich, man könnte fast sagen schonungslos sagt, was bei ihnen im Leben falsch läuft. Und wenn ich mit Rücksicht auf das, was ich von Jesus weiß, mir diesen Satz nochmal angucke, dann denke ich, will Jesus uns da einfach sagen, wenn ihr wütend auf jemanden seid, dann ist das schlecht. Und dann ist das schlecht für euch. Und dass wütend sein etwas Schlechtes ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wenn ich mal wütend bin, geht es mir damit nicht gut. Man wird aufgeregt, man fühlt sich einfach nicht wohl in seiner Haut, wenn man wütend ist. Der Text geht dann ja weiter und Jesus spricht davon, dass wir uns, wenn wir mit anderen im Streit sind, dass wir uns dann versöhnen sollen. Und ich denke, das kann auch jeder sofort nachvollziehen, wenn wir mit jemandem im Streit sind, dann tut uns das nicht gut. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich mit jemandem im Streit bin und egal, ob der dann gerade da ist oder nicht, wenn ich weiß, da ist irgendwas stimmt da nicht, dann ist das wirklich die ganze Zeit so, egal ob ich auf der Arbeit bin, ne, irgendwo hinfahre oder was weiß ich, ist das so ein bisschen wie eine dunkle Wolke, die über mir hängt. Das bedrückt mich, das zieht mich wirklich, ne, zieht mein ganzes Leben in dem Moment runter. Und der zweite Schlüssel, diese Seligpreisung, wo Jesus den Leuten zuspricht, ihr seid glücklich. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Gott uns unsere Wut nehmen möchte, damit wir wieder glücklich sein können. Dass Gott uns die Kraft geben möchte, ne, uns zu überwinden und einen Streit abzulegen. Ich habe dazu mal ein sehr schönes Zitat gehört, schon Jahre her, aber das ist bei mir so hängen geblieben, weil der Moment so eindrucksvoll war. Da habe ich einen Vortrag gehört, ich weiß nicht mehr, worum es in dem Vortrag ging, aber zwischendurch ging es auch um Streit und dann sagte der Redner, wenn man vergibt, dann lässt man einen Gefangenen frei. Und ich habe dann erstmal sofort gedacht, ja klar, ne, wenn ich auf jemanden böse bin und bin mit dem im Streit und er hat vielleicht auch wirklich was Schlimmes gemacht und mir Unrecht getan, wenn ich ihm dann vergebe, dann ist das für den ja gut, ne, dann fällt von dem auch eine Last ab. Und dann ging das Zitat aber weiter. Nach einer kurzen, bestimmt gewollten Kunstpause des Redners sagte er, nämlich sich selbst. Und kaum hatte er das gesagt, fühlte ich mich sofort irgendwie ertappt und habe gedacht, ja klar, ne, sicherlich ist das für den anderen gut und schön, wenn ich ihm sage, ich vergebe dir. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass ich es schaffe, Herr über meine eigenen negativen Gefühle zu werden. Weil wenn ich das nicht schaffe, dem anderen zu vergeben, dann leide ich und auch die Beziehung zu dem anderen im Endeffekt viel mehr darunter. Und dass ich vergebe, dafür kann der andere nichts machen. Der kann es mir leichter machen, der kann sich entschuldigen, der kann versuchen, etwas wieder gut zu machen. Aber das Vergeben kann ich letztendlich nur selber schaffen. Oder, wenn ich daran glaube und darauf vertraue, mit Gottes Hilfe. Ich habe dann selber gedacht, ne, also aus diesem Text, der ja erst sehr bedrohlich und nach, ne, Bestrafung und Vergeltung klingt, daraus so eine Zusage rauszulesen, ne, dass Gott uns das schenken möchte, dass wir nicht mehr wütend sind, dass wir unseren Streit beilegen können, mag vielleicht erstmal sehr weit hergeholt klingen. Aber wenn wir uns wirklich nochmal denken, wer es gesagt hat und den ganzen Kontext der Bergpredigt damit reinziehen und vor allen Dingen, ne, diese Seligpreisung, diese Zusage, ihr sollt selig sein, ihr sollt glücklich sein oder nicht nur ihr sollt, ihr seid es, dann finde ich einfach, macht es einfach Sinn. Und auch wenn man sich, ne, die restlichen Geschichten mit Jesus und mit Gott anguckt, dann merkt man, es passt auch. Gerade das Thema Wut und Mord kommt in der Bibel ja schon extrem früh vor. Schon die zweite Geschichte von Gott und den Menschen handelt davon. Nämlich die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel bringt Gott beide ein Opfer. Und das Opfer von Abel nimmt Gott an und das von Kain aber nicht. Und da wird Kain wütend. Und was schon sehr bezeichnend ist, er wird nicht wütend auf Gott, was schon zeigt, dass, glaube ich, in der Beziehung zwischen Kain und Gott irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, weswegen Gott das Opfer von Kain nicht angenommen hat, sondern Kain wird wütend auf Abel. Und obwohl Kain scheinbar mit Gott nicht so viel am Hut hat oder nichts mit ihm zu tun haben will, geht Gott trotzdem kein nach und sagt ihm kein Pass auf. Pass auf, dass du nicht von deiner Wut bestimmt wirst. Lass nicht deine Wut Herr über dich werden, sonst passiert etwas Schreckliches. Und Kain hört natürlich nicht auf Gott und das Schreckliche passiert. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und das führt natürlich dazu, dass Kain da von seinem Zuhause weg muss, dass er ja als Heimatloser herirren muss. Und da kriegt er auf einmal Panik und da geht es Kain richtig schlecht. Und jetzt wendet er sich zum ersten Mal selbst an Gott und sagt, Gott, ich kann das nicht ertragen. Meine Schuld ist zu schwer. Ich muss hier von zu Hause weg, jeder kann mich töten, ohne dass es irgendjemand interessiert. Wie soll ich das überleben? Und jetzt könnte man natürlich gut verstehen, wenn Gott jetzt gesagt hätte, weißt du, Kain, du bist selber schuld. Du bist da wütend geworden auf Abel, der konnte da überhaupt nichts für. Ich habe dir noch gesagt, pass auf, reiß dich an Riemen. Da musst du jetzt selber sehen, wie du da durchkommst. Aber das macht Gott nicht. Sondern Gott hält trotz der Vorgeschichte an Kain fest. Und stellt ihn unter seinen Schutz, macht ein Zeichen an ihm, dass jeder erkennen kann, dass Kain unter Gottes Schutz steht. Und ich glaube, dass diese Geschichte von Gott, diese ganz alte Geschichte, ganz viel über Gott sagt. Und mir gefällt das vor allem so gut, weil ich ganz oft mit dem Vorwurf konfrontiert bin, irgendwie das Christsein und was weiß ich, die Bibel ist doch voller Widersprüche. Und wenn man dann mal fragt, was denn für Widersprüche, dann kommt meistens irgendwie so eine allgemeine Antwort, ja, das weiß man doch. Wenn mal was Konkretes kommt, dann ist es dieses, ja, der Gott im Neuen Testament ist ja ganz anders als dieser böse, rachsüchtige Gott im Alten Testament. Aber gerade diese Geschichte mit Kain zeigt, nein, Gott war schon immer so. Wenn wir uns ihm hingeben, an ihn wenden, dann ist er für uns da. Und ich glaube, das ist es, worum es auch bei den Seligpreisungen geht und in der Bergpredigt. Jesus sagt uns zu, dass wir selig sind, dass wir glücklich sind. Und zwar nicht dann, wenn wir alles haben, was wir uns wünschen können oder wenn wir topfit und gesund sind, sondern wenn wir so leben, wie es Gott sich für uns ausgedacht hat. Und was das bedeutet, sagt er in der Bergpredigt, wie so ein von Gott ausgedachtes Leben gelingen kann. Und das Großartige bei Gott ist, dass das Gelingen nicht die Bedingung dafür ist, dass wir zu Gott kommen können, sondern dass es genau andersrum ist. Wenn wir zu Gott kommen, wenn wir Gott in unser Leben lassen, dann kann so ein Leben gelingen. Und dann verspricht uns Gott, wenn wir ihn in sein Leben lassen, dass er uns das dann schenkt, dass das Leben gelingt, dass wir es schaffen, unsere Wut zu überwinden, dass wir es schaffen, Schmerz und Leid zu überwinden, dass wir uns überwinden, mit Leuten, mit denen wir im Streit liegen, auf die zuzugehen, ihnen zu vergeben. Und das soll dazu führen oder wird dazu führen, dass wir selig werden, selig sind, glücklich sind. Und das bedeutet dann nicht, dass dann alles gut ist, dass wir immer super gesund sind, dass alles prima läuft. Es ist kein Friede, Freude, Eierkuchen versprechen. Aber was Gott uns verspricht, ist so eine tiefe innere Zufriedenheit, die uns das Leid und den Schmerz, den wir in der Welt erfahren, überwinden lässt. Genauso wie Jesus am Kreuz den Tod erleiden musste, aber ihn überwunden hat. Und das wünsche ich uns, dass wir immer weiter lernen, das zu glauben und genau darauf zu vertrauen. dass Gott diese Zusage hält. Und dass wir es dadurch schaffen, unser Leben immer weiter in seine Hand geben zu lassen, in seine Hand zu geben, damit er es uns schenken kann, dass unser Leben gelingt. Amen.